Tut mir leid, Thomas. Hat dir das niemand gesagt? Du bist gefeuert.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Na, das geht ja gut los mit dem neuen Jahr. Dann kann ich ja auch gleich direkt meine Sachen packen und gehen.
Auch wenn ich das Gefühl verstehen kann, 2024 einfach zu überspringen. Ich glaube, du warst gar nicht gemeint, lieber Tom.
Ja, ich höre, liebe Frau Anna, also frohes neues Jahr. Natürlich auch dir nochmal nach unserer fulminanten Neujahrssause. Aber wir müssen das kurz erklären. Bei dir im fernen Dänemark, wo du gerade mit Familie weilst, ist es einigermaßen turbulent zugegangen die letzten Tage.
Sagen wir es mal so, die Anreise war etwas holprig, weil K, also Kind 1, wie wir ihn ja liebevoll nennen, meinte auf der Fähre, also ein total beschissener Unfall, für den wirklich keiner was konnte. Schiff schwankt, Kind fällt dummerweise genau in ein Geländer und dummerweise genau auf der Höhe, auf der Kinder von einem Meter ungefähr die Augenbraue haben, mit einem Cut bis auf den Schädelknochen. Wir haben dann also quasi den Erste-Hilferaum beim zweiten Offizier kennengelernt und dann das Krankenhaus in, oh Gott, Nyköping oder so ähnlich. Ja, 2 Stiche wurden es, 5 hätten es besser sein sollen. Das Kind hat sich leider nicht überreden lassen, nur mit Bestechung. Ja, wir sind jetzt um eine Paw Patrol Zentrale reicher. Und das hat etwas den Urlaub bisher überschattet, sagen wir es mal so.
Ihr nehmt es aber auch mit, wo es sich bietet, ne?
So ja, kleines also bisschen. Wenn schon, denn schon.
Also, kommen wir vom reparierten K zurück zum gefeuerten Ich oder habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden eben?
Du hast es falsch verstanden. Nicht dieser Tom hier muss gehen, sondern ein anderer Tom. Thomas Rongen, amerikanischer Fußballtrainer mit niederländischen Wurzeln, gespielt von Michael Fassbender, weil er in den USA einfach zu erfolglos war.
Ja, also schicken Sie den nämlich auf eine klitzekleine Südseeinsel, um dort Fußball zu trainieren. Das erzählt die wahre Geschichte in Taika Waititis neuem Film Next Goal Wins. Ein wirklich fulminanter Start ins neue Jahr hier bei uns, denn einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist damit auch heute gleich unser erster Gast in der ersten Eine Stunde Film Podcast Folge 2024. Fast hätten wir beide uns auch schon wieder fürs erste Mal übernommen, liebe Anna. Wir haben zumindest versucht, also ursprünglich war das unsere Idee, Sofia Coppola mit ihrer Priscilla auch noch hier irgendwie mit reinzustopfen, aber vermutlich wäre es genau das dann auch geworden, nämlich eine etwas verspätete Stopfgans.
Ja, die Fäden, das Fädenziehen von K sind ein bisschen dazwischen gekommen, deswegen musste ich K schneiden, beziehungsweise die Fäden schneiden und nicht Sofia Coppola, aber ich verspreche es, ich reiche sie nach, der Film startet jetzt, also Priscilla startet jetzt im Kino, ist auch schon seit Ende des Jahres in ausgewählten Kinos als Preview zu sehen, offizieller Kinostart ist der 4. Januar und er wird dann relativ schnell bei Mubi, diesem Independent-Streaming-Dienst landen und wenn der da startet, dann hole ich Sofia Coppola aus dem Archiv, klopft sie einmal ab, den dann vielleicht etwas angelegten Staub und präsentiere sie euch also nachträglich. Aber die schönste Vorfreude ist ja auch bekanntlicherweise die schönste Freude.
So, ganz genau richtig. Und außerdem finde ich, hat dieses wunderschöne Portal Mubi es auch hin und wieder mal verdient, dass wir es featuren, gerade wenn es sich mit so einem schönen Thema anbietet. Sofia Coppola, also kleines bisschen später für euch, aber Taika Waititi eben zu Gast in dieser eine Stunde Film mit neuem Leinwandprodukt. Und es gibt noch einen kleinen Ausblick drüber hinaus, was dieses Jahr sonst noch Spannendes bereithält, was da alles auf uns zukommt. Für mich sind es ehrlich gesagt schon wieder so viele Highlights in einer Sendung. Eigentlich können wir den Laden für den Rest des Jahres auch gleich wieder dicht machen.
Ja, Gegenvorschlag, nicht wir machen den Laden dicht, sondern die Nationalmannschaft von amerikanisch Samoa macht endlich mal den Laden hinten dicht. Die hatten nämlich mal während der Qualifikation zur Fußball-WM 2002 ein Spiel 0-31 verloren. Also wir freuen uns immer noch über das 7-1 gegen Brasilien, aber 0-31. Nicht gegen Brasilien, aber gegen Australien. Jetzt auch keine Fußball-Weltmacht. Seitdem waren sie wirklich das Gespött innerhalb der FIFA, höchste Niederlage aller Zeiten. Glaube ich, bis heute auch noch. Sie wollten trotzdem bis zur Qualifikation für die WM 2014 besser werden oder beziehungsweise ihren Ruf als schlechteste Fußballmannschaft aller Zeiten ablegen. Da steigt der Film ein mit einem Verbandschef der Samoaner, der dementsprechend geladen ist.
Wir haben nicht ein einziges Tor in der Geschichte unseres Landes geschossen, seit wir eine Fußballmannschaft haben.
Ja, und eben dieses Mal bei der Quali zur WM 2014 soll alles besser werden. Und nur Tage später, nach dieser Wutrede sozusagen, beim amerikanischen Fußballverband gab es dann diese Sitzung hier mit dem bereits angesprochenen Trainer Thomas Rongen, gespielt von Michael Fassbender. Der hatte nämlich gerade 5 Jahre lang die U20-Nationalmannschaft der USA einigermaßen mies in Grund und Boden trainiert.
Die gute Nachricht ist, du hast 2 Optionen.
Option 1, das ist deine aktuelle Situation.
Oder?
Amerikanisch Samoa.
Ist das euer Ernst?
Also entsendet der US-amerikanische Fußballverband Rogan auf den kleinen Inselstaat, der zwar eine eigene Nationalmannschaft hat, aber auch unter der Verwaltung der USA steht, wie so eine Art südpazifischer Außenposten der Vereinigten Staaten. Da kommt er an, ist mega genervt und muss jetzt mit dieser Gurkentruppe aus semi-motivierten Hobbykickern ohne Kondition und Ballgefühl das Unmögliche möglich machen.
Alles, was ich will, ist ein einziges Tor. Nur ein Tor. Kommt schon, Leute! Dafür haben wir zu lange und hart gearbeitet.
Sie sind erst ein paar Tage hier.
Ja, das ist, was von ihm verlangt wird. Amerikanisch Samoa, dieser Staat mit seinen knapp 50.000 Einwohnern, in dem Fußball ungefähr so populär ist und so erfolgreich gespielt wird wie bei uns Polo oder Rugby, soll wenigstens mal ein Tor schießen in einem offiziellen FIFA-Wettbewerb, in diesem Fall halt hier der ozeanischen Vorqualifikation für die WM 2014.
Das könnte alles furchtbar langweilig sein, wenn man diesen Based-on-a-True-Events-Geschichten glaubt. Allerdings ist das hier natürlich von Taika Waititi erzählt. Und der macht schon so ein paar Besonderheiten in und um diese Nationalmannschaft, die uns hier sehr wachgerüttelt hat.
Ja, zum einen ist da eine Kellnerin, bei der dieser ständig ultra mies gelaunte Mods-Trainer Rongen gleich zu Anfang mit Frustsaufen auf der Insel anfangen möchte.
Schon was zu trinken?
Whisky, Bier, Wein?
Ja, das haben wir alles. Was wollen Sie?
Whisky, Bier und Wein.
Und wo sich der alte weiße Macho noch mehr wundert, als eben diese Kellnerin zum Nationalmannschaftstraining kommt und mitspielen will. Denn die Kellnerin ist eine Transfrau, eine Fa'afafine, wie sie in Samoa heißen und dort absolut gesellschaftlich akzeptiert sind. Heißt also, für ihre männlichen Mannschaftskollegen ist Jaya überhaupt nichts Ungewöhnliches, aber Rongen arbeitet sich jetzt komplett an ihr ab.
Ja, das könnte schnell irgendwie in so eine Klischeefalle abdriften, aber tut's überhaupt nicht, weil Taika Waititi das einfach toll inszeniert hat. Gespielt wird Jaya, die bis heute eine große Persönlichkeit im Sport und mittlerweile auch in der FIFA ist, von der ebenfalls non-binären Schauspielerin Kaimana. Und er macht aus ihr und ihrer Figur hier eben nicht die Transgender-Sensation, auf die ganze Zeit Neonpfeile zeigen, sondern eine Figur, die völlig integriert in Film und Story ist und ausschließlich für Trainer Rongen ein Problem ist.
Ich finde, das ist auch so einer der Kernpunkte dieses ganzen Films. Wir raffen natürlich relativ schnell, dass dieser Rongen sich an verschiedenen eigenen Dämonen abarbeitet. Also es ist nicht nur, dass er gerade vom US-Fußballverband gefeuert worden ist, sondern aufgrund seines ganzen Psychogramms, was er auch einigermaßen nach außen hängen lässt, merken wir schon, da muss irgendwo noch ein Kern sitzen, den wir natürlich jetzt nicht spoilern werden. Aber dieses Zusammenspiel aus Jaya, die ganze Zeit aber auch mit so einer selbstverständlichen Coolness ihm gegenübertritt, obwohl er sie teilweise auch wirklich hart verletzt, das fand ich, also allein nur für diese kleine Geschichte, mal abgesehen davon, ob amerikanisch Samoa jetzt jemals ein Tor schießt oder nicht, allein das, Anna, ist doch schon das Reingehen wert.
Auf jeden Fall. Es sind irgendwie so viele kleine Geschichten, die irgendwie ans Herz gehen. Diese ganzen Samoaner, die hier gezeigt werden, die alle das Herz auf dem rechten Fleck haben, denen Fußball eigentlich total egal ist, dieser etwas überambitionierte Verbandschef, der dann doch irgendwie auch noch mit der halben Nationalmannschaft verwandt ist, weil das eben einfach so ein kleiner Inselstaat ist. Das ist alles total charmant. Ich hatte das so ein bisschen an Cool Runnings erinnert, garniert mit einer Prise Ted Lasso, weil hier einfach Fußball eigentlich überhaupt nicht im Mittelpunkt steht, sondern der Mittel zum Zweck ist und es einfach darum geht, diese Geschichte zu erzählen und auch wie Taika Waititi es schafft, noch ein bisschen polynesische Kultur damit reinzubringen in das Ganze. Das ist einfach nicht so eine White Savior-Geschichte, also der Weiße kommt von außen und muss alle retten, beziehungsweise dazu bringen, ein Tor zu schießen. Das ist für mich einfach so ein wunderschönes Feel-Good-Movie, mit dem man sehr, sehr schön ins neue Jahr starten kann.
Es ist, könnte man auch sagen, eine White Savior-Geschichte, in der nämlich quasi der White gesaviert wird. Also eigentlich ne, genau umgedreht und du hast eben schon Ted Lasso angesprochen. Dieser Thomas Rongen ist halt der komplette Anti-Ted Lasso. Also jeder von euch, der die Serie kennt, weiß, dass Ted Lasso so eine Art völlig fehl am Platz befindlicher Zen-Buddhist in diesem krassen Geschäft Fußball ist. Und hier ist es halt genau andersrum. Dieser völlig überambitionierte Rongen kommt wohin, wo er denkt, er könnte mit einem Schnipsen die Welt verändern und dann überhaupt erstmal lernen muss. Hatten wir das nicht schon gesagt, Anna? Einatmen, ausatmen ist jetzt unsere neue Passion für dieses Jahr. So.
Das ist, sollten wir uns alle sehr zu Herzen nehmen, ja.
Und das kann man, glaube ich, in und mit diesem Film ganz wunderbar lernen. Ich musste auch ein paar Mal ein- und ausatmen, bevor wir in das Zimmer im Hotel in Berlin rein sind, in dem wir dann Taika Waititi getroffen haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, warum ich da so einen krassen Fanboy-Moment hatte. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging oder ob du auch immer noch nach all den Jahren Leute hast, bei denen dir das so geht. Es sind wenige geworden, aber bei ihm hatte ich das total.
Ich fand es total süß, wie aufgeregt du warst. Vielleicht lag es auch daran, dass ich Taika Waititi schon ein paar Mal getroffen habe in den letzten Jahren und weiß, dass Interviews mit ihm grandios absurd sein können. Wir hatten nun das Glück, wir waren, glaube ich, die Ersten an dem Tag. Er war relativ frisch, ausgeschlafen und motiviert. Und ich fand es einfach ein total schönes Gespräch mit ihm und musste aber ein bisschen darüber schmunzeln, wie verliebt du warst.
Das war ich in der Tat und es war mir auch ehrlich gesagt nicht mal peinlich. Nichtsdestotrotz habe ich mich zu Beginn gerne ein bisschen zurückgelehnt und habe euch beide erstmal machen lassen.
So as we don't have that many time, I'd like to start. Welcome to Germany and as you know for sure, football or soccer is our national sport number one. You coming from New Zealand, what's your relationship to soccer?
Let's call it football. I think we all want to call it football.
Thank you.
Yeah. Thank you.
Thank you for that.
So my relationship to football is that I played it when I was very young. And then, like most kids, moved into rugby because it's our game. This is our sport and we're good at it. And so I played rugby and rugby league up until my 30s. And that's the game I love. However, I've always loved watching the World Cup matches, and now and then if I was at the pub or with some friends, you know, watching a game that of a team that they supported, but I don't have a personal team or anything that I, you know, that I'm obsessed with.
So you sort of felt like the Ted Lasso of this production.
I'm kind of like, in a way you're right. I know that reference because I haven't really watched that show, but I know he is a football coach, right? Who comes in, American football.
American, yeah, right.
Who comes in, yeah.
And knows nothing about.
I think that's okay because like the film really isn't about football. It's about people and about the teams and the and family and grief and loss and things like that. But I do have such a new appreciation of football and what it takes to play and how much skill is involved and the acting skills that you need to be able to pretend that you're injured.
Yes. Huge. We see that in the movie, how that is trained.
Yeah.
We see that in there. American Samoa are not incorporated outlying territories under the jurisdiction of the United States of America. That is a very long description for a very small country. How did you deal with
it? It just means that it was stolen.
Yeah, and that's exactly my question, because I was wondering, is that still kind of a modern colonialism that's going on there? I couldn't really grab it.
Yeah, well, I guess it was maybe the 50s or something that it was that it became a part of the American empire. And so I just went there. I took the film there to show the locals, and it's an American territory. It's, you know, these American money, and they were American accents. They got American military bases there, and then The independent nation of Samoa is only a 30-minute airplane ride away, and it's completely different.
But how do they identify themselves?
They identify, I mean, between the two countries, there's not, you know, that they go back and forth, but there is a difference in attitude. I think the nation of, the independent nation of Samoa is kind of seen as, thinks of themselves maybe as a bit better because they weren't taken over and they have independence, and American Samoa is still, you know, still have that American presence there.
Yeah. I know that you care a lot about perspectives making movies. So how easy or difficult was it to take and to share their perspective?
Well, coming from the Pacific region myself, it was a lot easier than, you know, if I was to try and tell a story from another culture. You know, so many Samoans are in New Zealand and we've had them there for a long time, and you know, there's not much difference between all the Pacific Islands and the cultures. Just the languages are different, and like small little, you know, little differences here and there. So it just felt like being at home and, you know, sharing their story and being a part of that.
What I really liked and what really got to my heart was how the transgender story is in the film.
Yeah.
Not, it's not about it. It's just like coincidental, and it really feels natural. How important was it for you to have it in there, and how important was it that it's based on a true story?
Well, yeah, I mean, that's one of the most fantastic parts of the story itself, is that it's, you know, it's true, the story is true, and that Jaya was a big part of the team and still is a big part of the team. And just to show that part of the culture, the Fafafine culture, it was really important to me because I think it's a really beautiful thing. I've grown up knowing about it and having, you know, being around it my whole life, and it's always just been normalized, and it's never been a thing that anyone need. I don't think I ever had anyone sit down and explain in a big long speech or a big long lesson what it was. It's just something that you just realized, or you worked out for yourself. You're like, oh, they identify this way and they dress like this, and like you figure it out the more you're around it. That's what we wanted in the film, was just the way that we see it, which is not a big talking point, and it doesn't have to be the big part of the film. We just wanted to say, yeah, it is what it is, and it is, and that's enough.
After seeing Next Goal Wins, I guess I understand a little bit better what you mean by the screen should be decolonized instead of diversificated, which is a very complicated word, but you know what I mean, because I think I've seen what you mean.
Yeah, for me, the idea of diversity in film, and only really because Hollywood has really embraced that idea, and I know what's behind it, their intentions are somewhat good, but the way that they do it doesn't really solve the problem. You know, for me, Hollywood's idea of diversity is just to tick boxes of like having different, you know, different races in their things.
Tokenism,
and exactly what that is, tokenism. And what I believe real diversity is diversification of the work itself, having a piece of work that has its own voice that comes from the islands, or having, you know, a piece of work that is like Atlanta is a very diverse show for me because it's predominantly Black American, and that's for me like extremely diverse, and because, you know, they don't have to have every single culture represented in the show. And same with Reservation Dogs that we did, they don't have to have, you know, a diverse cast. The show itself creates the diversity.
But these are kind of two examples which are good. But what would you say, does it need to, that Hollywood gets over the tokenism?
I think putting the stories back into the hands of the people who are from those different cultures and different backgrounds. And that just means, you know, giving more voices a chance to be heard, and giving more filmmakers and you know, more storytellers a chance to tell their own stories.
I think the movie is also a very good example for your multi-layered sense of humor that you have, the comedy that you do. And I believe personally that humor is a very individual thing, because we don't all laugh about the same jokes. And I was wondering, what are your roots? I maybe see some Chaplin in your work. I maybe see some Monty Pythons in your work as well. Where does it all go to? Where does it come from?
Yeah, you're right. I see a lot of physical comedy that I've always loved watching. Physical comedy growing up, Monty Python was a big thing for us. My favorite TV shows are from England in the 80s, and that's like Blackadder and Fawlty Towers. And just those comedies just really stuck with me. But I think a lot of it is in New Zealand, we're on the outside of everything, and we're always just, you know, people always just think of us last, you know, and like we were never part of anyone's conversation. And so for me growing up, you know, we only had two TV channels, and like we were the last place in the world to get movies. And so
did you spend
a lot of time just wandering suburbs, wandering the streets, making your own entertainment with your friends, and just, you know, and just being bored. So it's, for me, it's like comedy that comes out of celebrating the mundane and being and how boring humans are.
So would you say creativity is your source of humor, or is humor the source of your creativity?
Great question. I have no idea. Don't know. I think they kind of just intermix probably.
But being an actor and the director, switching sides all over again, what would you say is more difficult, acting comedy or directing comedy?
Directing comedy, I think, is, well, it's another great question. For acting comedy is, you know, it's not for everyone. And I think if people learn that they don't have to try to be funny, then that's probably the key. It's like for a lot of people who want to do comedy, I always tell them just to try and do it as seriously as possible when they're acting. Because as soon as they try and be funny, it just seems fake and it's not funny anymore. Directing comedy is probably the hardest, I think, because you're trying to get everything all together in the storytelling and like make it make sense, and also entertain people. And the hard part is like mainly in the editing, when you're putting the film together, and like you might put all the jokes in, but the audience doesn't care about the characters. So you pull some out, and you're trying to find a balance throughout when you're editing. And a lot of the time you're testing the jokes, you're testing with audiences, and you're like, damn, the timing didn't work on that. Oh, this didn't work. And you're just constantly revisiting until eventually you're so sick of the jokes that you wish you never put them in the first place.
You also often talk about different tools to use to be creative. So is this part of your toolbox that you like to be in every part of it, directing and also acting in the same movie, but yeah, because you just can't stand to not do it? And also like,
yeah, no, I mean, I miss acting, and I don't want to feel left out. So whenever I see all the other actors in my movies, I get jealous. So I need to be in them as well. And it's also just fun. Like we have to remind ourselves that what we do, this job is supposed to be fun, because we're making stuff up. We're pretending all the time. And even if there are moments where you're trying to make a dramatic moment or something that's emotional, it's still, at the end of the day, we're just putting makeup on and dressing up in silly costumes and pretending all day. And so I try and do as many parts of that creative process as possible. And even, like, you know, I want to have an opinion on music and all of these different things, because it's all really exciting to be thinking about all of that stuff.
Right, talking about emotions, a big part of the film is losing. What's your strategy in losing? How do you deal?
I don't know. It's never happened. That's a big lie. I've just learned over the years not to take it personally, because there are a lot of things that happen in terms of losing and different types of losing. I'm talking about, like, for instance, professionally, in this industry, losing is usually around, like, you know, you didn't get nominated for something, or you lost an award to someone else, or you didn't get something, didn't go your way. There's so many factors that go into that, into like what we define as losing, and it's just really, it's not a real thing. Like, losing, I think, is just not, it's not really real. Like, there's loss that you can have, like you can suffer loss of a person that you love or things that were important to you. But this idea of like winning and losing, I think it only really, for me, only really applies in sport. And, you know, and it's very clear lines between winning and losing in sport, because there has to be a winner, or it's a draw. But yeah, I think people put too much pressure on themselves, especially in film and entertainment. And it's like, that's the, it, and it kills creativity when you, all you can think of, you know, I have people who only get into a project because they hope that they can get an award out of it.
Yeah.
And it's crazy to think that, because it's like, it should never be the way to approach art.
But that is exactly my point, because isn't Hollywood dealing with all that pressure? I mean, it's built up everywhere. I can read it. You can feel it everywhere. There's always being afraid of failure, let it be at box offices or at...
Yeah. Yeah, always. I try not to care anymore, because I'm like, now I'm 48 and I've gone through the stress of being in my 30s and, you know, wanting things and hoping for things and being obsessed with box office and all this stuff. I really don't care anymore, because I want to just hang out with my kids and, you know, move on to the next projects and, you know, and be proud of the work that I've done, that I set out to do. You know, I set out to make a film about, you know, whatever it is, whatever film, you know, I set out with a goal, and that's to make the film about this thing and to make people feel something. And thank God I've achieved that.
And at least you must feel the relief of just not being able to make the worst movie ever, because you've already been in Green Lantern.
Yes, he got there. You win. But that's also in some ways, you know, that was, I mean, the movie did terribly, but for me, that was a really big win to, you know, just to be in a Hollywood film. It didn't open any doors for me, because I was already directing and, you know, got to just be in a film. But any experiences like that, you know, I've been in some terrible TV shows in New Zealand when I was younger, and like, you know, like, and it's, you've got to like put it all down to just like, what do you get out of that experience? What do you get out of that experience? And for this team in this film, suffering the biggest loss ever, 31-0, if they hadn't suffered that, they wouldn't have got a new coach, and they wouldn't have developed a youth program for their players to get at least a little bit better. And so they wouldn't have made those steps and advances to finally getting a goal and finally winning their first game. They probably would have stayed in that pattern forever.
Think so.
So in every loss, there's something good.
Absolutely.
Thank you very much. It was
huge fanboy saying thank you. You made my day.
Thank you, brother.
Just keep the fantastic work going. Thanks, Taika Waititi.
Thank you.
Übrigens, das noch als kleiner Nachtrag an dieser Stelle. Ich habe einfach aus Interesse nochmal nachgeguckt. Aktuell spielt die Nationalmannschaft von amerikanisch Samoa auch wieder in verschiedenen internationalen Wettbewerben mit. Unter anderem jetzt gerade erst Ende 23 in den Pacific Games im Fußball. Die Spiele gegen die nördlichen Marianeninseln, gegen die Salomoninseln und gegen die Republik Samoa endeten aus Sicht von amerikanisch Samoa 0-4, 0-11 und 0-10. Allerdings konnte man gegen den Erzrivalen Tonga, der auch in Next Goal Wins eine durchaus wichtige Rolle spielt, also gegen den Erzrivalen Tonga, konnte man 2 Tore schießen, allerdings auch bei einer 2-6 Niederlage. Naja, gut.
Hey, immerhin einstellig.
Wollte ich gerade sagen, immerhin einstellig. Das ist schon mal irgendwie ein großer Schritt in die richtige Richtung. Liebe Anna, für mich eins der Highlights, dass da diesen Donnerstag startet, aber wir hatten jetzt den Leuten versprochen, wir würden auch gerne noch ein bisschen über diesen Donnerstag hinausblicken in die Zukunft von 2024. Vielleicht machen wir es auch hier so, dass wir erstmal auf die, ja, großen Highlights, also große Filme, ob das dann Highlights sind, das werden wir wissen, wenn wir sie gesehen haben, aber die sogenannten Damen und Herren Blockbuster gucken. Welche würdest du rauspicken?
Ja, ich weiß nicht, ob das generell das Schicksal ist, für mich in 2024 sehr viel Zeit im Sand zu verbringen, auf diversen Spielplätzen und jetzt auch im Kino, denn es wird tatsächlich sehr sandig und sehr wüstig. In gleich 2 großen Produktionen im ersten halben Jahr kommen, wenn wir Gladiator 2 im Winter noch dazu nehmen, wenn Ridley Scott denn fertig werden wird, sind sogar 3, denn im März kommt endlich Dune Part 2 oder auch
Teil 2, also der zweite Teil der wirklich spektakulären, epischen Science-Fiction-Verfilmung von Denis Villeneuve, ist ja leider dem Streik zum Opfer gefallen, vor allem der Schauspielenden, sollte eigentlich im September 23 rauskommen, dann im November, jetzt ist es März 24 und ich bin immer noch schockverliebt in Timothée Chalamet.
Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten.
Ja, ich weiß nicht, welcher Film sandiger wird. Dieser hier, Dune, oder das Prequel zu Mad Max Fury Road, nämlich Furiosa, a Mad Max Story mit Charlize Theron und Tom Hardy und jeder Menge Wüstensand.
Ich bin Furiosa!
Der dunkelste aller Engel.
Ich erinnere mich gerne an Fury Road vor ein paar Jahren, 2018 war das, glaube ich, 5 Jahre her. Da sind die eine Stunde nach links und eine Stunde nach rechts gefahren durch die Wüste und haben im Action-Kino für mich wirklich neue Maßstäbe gesetzt. Wie die sich hier nochmal übertreffen wollen, weiß ich noch nicht so richtig. Ich hoffe aber, dass es klappt. Der Film startet im Mai.
Freue ich mich sehr drauf und habe in dem Zusammenhang übrigens nochmal, ist mir so aufgefallen, dran gedacht, weil jetzt an Silvester mache ich das gerne so, dann läuft abends eigentlich so ein bisschen nonstop Dreisat im Hintergrund. Die haben ja die ganzen Live-Konzerte immer an Silvester. Und tatsächlich lief Samstagabend irgendwann, so aus dem Augenwinkel mitbekommen, ein Tina Turner-Konzert. Und da ist mir nochmal eingefallen, dass sie ja die Original-Furiosa gewesen ist. Ja. Und es gab wirklich, das war ein Gänsehaut-Moment, sie kam irgendwann dann auf die Bühne für We Don't Need Another Hero, war der Song damals, natürlich. Und genau für den Song kam sie dann, Gänsehaut, in ihrem Furiosa-Kostüm auf die Bühne. Das war ein Konzert von 2009, also kurz vor ihrem 70. Geburtstag. Sie ist ja auch im vergangenen Jahr 2023 dann leider gestorben. Aber das war so ein musikfilmisch verbindender Moment an Silvester, weil ich dran denken musste, ja, wir haben eine neue Furiosa, sie heißt Charlize Theron und auf die freue ich mich dann tatsächlich auch sehr im Mai.
Ich finde es erschreckend an dieser Stelle, dass du Dreisat guckst an Silvester.
Das mache ich wirklich gerne, weil da nonstop schon irgendwann ab nachmittags die ganzen Live-Konzerte laufen und weiß ich auch nicht, es ist immer so diese schöne Musik im Hintergrund, irgendwie hat sich das so, weiß ich auch nicht, etabliert, das wird hier Silvester so gemacht, so wie Dinner for One und der Silvesterpunsch. So, wenn wir über Blockbuster reden, dann kommen wir in dem Ausblick auch eigentlich nie an den Superhelden vorbei, derer wir beide vielleicht schon ein bisschen müde geworden sind über die Jahre. Müssen wir uns da in diesem jetzt neuen Jahr durch irgendwas Wichtiges durchquälen?
Na, Aquaman 2 haben wir ja schon grandios ignorieren müssen, weil es noch nicht mal mehr eine Pressevorführung gab. Will jetzt weder dich noch mich quälen, noch alle anderen da draußen. Deswegen lasse ich diesen üblichen Marvel-DC-Einheitsquatsch einfach mal raus. Es gibt einen, der wirklich Quatsch ist und es ist auch der einzige, auf den ich mich freue. Und das Quatsch meine ich natürlich im Guten, denn es kommt im Sommer Deadpool 3 mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Und Ende des Jahres, da kommt Joaquin Phoenix zum zweiten Mal als Joker auf die große Leinwand, darf seine fiese Grimasse ein zweites Mal zeigen. Der Untertitel des Films, oder der Titel, glaube ich sogar, ist Folie à deux. Das ist französisch, heißt Wahnsinn zu zweit. Und den wird es geben, denn wir sehen, wie aus der Psychiaterin Harleen Quinzel Harley Quinn wird. Und Harley Quinn wird nicht mehr von Margot Robbie gespielt, sondern von Lady Gaga. Und es gibt Gerüchte, dass dieser Film ein Musical werden soll. Da bin ich sehr drauf gespannt. Das Ganze kommt allerdings, das ist der einzige Wermutstropfen an dieser Stelle, erst im November.
Also spätestens, wenn in diesem Film Lady Gaga ein Duett singen sollte mit Joaquin Phoenix, wäre für mich der Punkt des Wahnsinns zu zweit absolut erreicht und übererfüllt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also Lady Gaga natürlich spätestens seit A Star is Born sollte klar sein, dass die Musikfilme aus dem Ärmel schüttelt. Also so ein singender Joaquin Phoenix als Joker, ich weiß nicht, aber lassen wir uns überraschen.
Nee, du darfst es ja gar nicht gucken als Musical-hassender Mensch.
Du, das unterstellst du mir immer, dass ich Musical-hassend wäre. Ich mag Musicals sehr gerne, also halt die 3 guten, die es gibt. Ich kann nur die anderen alle nicht leiden. wesentlich früher schon als November, nämlich eigentlich so jetzt in den nächsten kommenden Wochen, ist ja eigentlich schon somit die beste Zeit des Jahres für Filmliebhaber, Liebhaberinnen, weil zumindest bei uns dann die ganzen Filme ins Kino kommen, die in der Awards-Season, bei den Oscars, bei den Globes etc. eine Rolle spielen. Worauf können wir uns da freuen?
Ja, da haben wir beide uns schon gemeinsam drauf gefreut und abgefeiert. Das werden wir hier in 2 Wochen an genau dieser Stelle wiederholen. Ist der neue Film von Yorgos Lanthimos. Der heißt Poor Things. Der ist seit der Premiere in Venedig mehr oder weniger in aller Munde und hat da so einen kleinen Siegeszug durch Hollywood. Denn Yorgos Lanthimos, seines Zeichens Grieche, erzählt mit Emma Stone und Mark Ruffalo in den Hauptrollen eine feministische Abwandlung von Frankenstein mitten in der Steampunk-Welt. Allein diese Grundidee, ne, ein Babyhirn in eine junge Leiche zu verpflanzen und zu gucken, was passiert, ist absurd genial. Absurd genial ist auch Emma Stone in wirklich der Rolle ihres Lebens. Mark Ruffalo, wie wir ihn bisher noch nie gesehen haben. Und bevor wir hier jetzt anfangen, in eine Lobeshymne einzufallen, mache ich den Sack direkt zu. Das sparen wir uns auf. Der kommt nämlich schon am 18. Januar. Ende des Monats, Ende Januar, kommt auch ein Film, der bei den Oscars gehandelt wird und bei uns jetzt erst kommt, obwohl es eigentlich ein Weihnachtsfilm ist. Ist nämlich der neue von Alexander Payne, The Holdovers, mit Paul Giamatti in der Hauptrolle über einen Lehrer, der Weihnachten an seiner Schule bleibt und da auf 2 andere trifft, die auch da geblieben sind. Und ein Film, der bei mir, glaube ich, jetzt schon, das sage ich am 2. Januar 2024 in meiner Top 10 des Jahres 2024 auftauchen wird, der nicht Poor Things ist, ist All of Us Strangers von Andrew Hayes. Der hat unter anderem den wunderbaren 45 Years gemacht und hier mit All of Us Strangers einen ganz bewegenden Film über die Möglichkeit, die eigenen verstorbenen Eltern zu treffen, eingebettet in eine queere Geschichte um den Drehbuchautoren Adam und seinen Nachbarn Harry. Die beiden werden gespielt von Andrew Scott und Paul Mescal, die verstorbenen Eltern von Jamie Bell und Claire Foy. Also es geht nicht einfach nur darum, die verstorbenen eigenen Eltern zu treffen, sondern im gleichen Alter dann. Werde ich im Februar drüber schwärmen. Das ist wirklich ein ganz intensiver Film voller Emotionen, der wie so ein melancholischer Bilderrausch ist. Wird auch gerade schon überall total gelobt und total gehypt. Und ein Film, ja, der auch total gelobt und gehypt wird, der ganz, ganz anders ist, ist The Zone of Interest. Der kommt Ende Februar, am 29. glaube ich. Das ist der Film von Jonathan Glazer mit Sandra Hüller und Christian Friedel, der auch schon 3 Golden Globe-Nominierungen bekommen hat, der auf jeder besten Liste 2023 von amerikanischen Kritikern dabei war, den wir beide auch schon gesehen haben. Ein Film, der wirklich allein durch die Tonspur Gänsehaut macht. Die Banalität des Bösen, Hüller und Friedel spielen das Ehepaar Höss. Er war Auschwitz-Kommandant und die haben einfach direkt am Lagerzaun gelebt und da Alltag gemacht. Und das, was auf der anderen Seite des Zauns passiert ist, war denen im Familienleben einfach komplett egal.
Ganz heftiger Film, auf den ihr euch auf jeden Fall schon freuen könnt, genau wie auf unser Treffen mit nämlich Christian Friedel, mit dem wir schon dazu gesprochen haben und zwar das schon gemacht haben, obwohl der Film erst Ende Februar startet, weil Christian Friedel möglicherweise jetzt auch viel zu tun hat die nächsten Wochen gemeinsam mit Sandra Hüller, Stichwort möglicher Oscar-Kandidat, obwohl der Film auf Deutsch gedreht ist, vom Briten Jonathan Glazer, aber und dadurch für England da im Oscar-Rennen ist. Aber wenn wir von mal den Bogen weiterschlagen zum genuin deutschen Film. Da hatten wir 2023 ja auch einige dabei, die wir im Rückblick dann sehr loben konnten. Wie sieht's da aus jetzt in 2024?
Ja, da gibt's im Sommer einen Film, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir den wirklich loben können. Ich glaube aber schon, da haben wir ein Wiedersehen mit Chantal aus Fuck You Goethe, ne? Chantal Heuleise, erinnern wir uns alle dran, die Durchbruchs- und Paraderolle von Jelle Hase. Da hat Bora Daktekin jetzt ein, ja, was ist das eigentlich? Spin-off, Prequel, Sequel, irgendwas gemacht.
Chantal, ein Musical.
Ein Musical vermutlich. Chantal im Märchenland. Wirst du dich, glaube ich, ganz besonders drauf freuen. Und dann hat Caroline Herfurth einen neuen Film als Schauspielerin, nicht als Regisseurin, mit Tom Schilling gemeinsam. Dabei spielen die beiden ein Ehepaar mit 2 kleinen Kindern, die ausbrechen und sich Zeit für die Familie nehmen, nach Thailand reisen und nach Island, glaube ich, und sich hier einfach 1 Million Minuten Zeit nehmen wollen, um sich voll und ganz auf die Familie zu konzentrieren. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum Caroline Herfurth eigentlich immer weiß, was bei mir zu Hause gerade passiert. Und dann gibt es einen neuen Film von Andreas Dresen, in Liebe deine Hilde mit Liv-Lisa Fries in der Hauptrolle, über die Widerstandskämpferin Hilde Koppi und Thomas Stuber, der ja auch schon mehrfach Gast bei eine Stunde Film war, der unter anderem das schönste Gabelstapler-Ballett der Welt gemacht hat in den Gängen, auch mit einer famosen Sandra Hüller in der Hauptrolle. Der hat die DDR-Kinderserie Spuk unterm Riesenrad verfilmt, nicht als Serie, sondern als Film und angestaubt aus der Vergangenheit in die Gegenwart geholt.
Das ist es. Mit dem Rett, mit dem Rummel. Na klar, wo gibt's schon einen Park mit echten Geistern?
Die Grundprämisse ist die gleiche. Drei Kinder allein in einem Vergnügungspark und prompt erwachen drei Geisterbahnfiguren zum Leben. Der startet im März.
Wenn du da jetzt gerade noch im März bist, dann würde ich noch ein bisschen was dranhängen, was ich noch hier auf der Liste habe. Denn auch im März starten soll der neue Ghostbusters-Film Ende März, auf den ich mich sehr freue, weil ich wirklich diesen Restart des Franchises, von denen es ja nun mehrere gab, aber dieser mit Paul Rudd und Finn Wolfhard aus Stranger Things von 2019 sehr mochte. Damals hieß dieser Film Ghostbusters Legacy. Der neue wird heißen Frozen Empire und den Trailer fand ich schon mal Hammer.
Zum ersten Mal in der Geschichte New Yorks sind Menschen mitten im Juli erfroren.
Was ist das?
Die Todeskälte. Sie tötet allein durch die Macht der Angst. Deine Adern gefrieren zu Eis. Deine Knochen brechen. Und das Letzte, was du siehst, sind deine Tränen, die zu Eis gefrieren.
Wie? Die erschrecken sich echt zu Tode? So cool!
Unter anderem natürlich auch deshalb, weil wieder die Alt-Ghostbusters Dan Aykroyd und Bill Murray mitspielen, mindestens in Gastrollen. Das ist unter anderem eine große Leinwand, auf die ich mich noch freue. Außerdem bin ich gespannt auch auf den Herr der Ringe Animationsfilm War of Rohirrim. Bin gespannt, wie das dann in Spielfilmlänge aussieht. Also Herr der Ringe komplett in animiert. Und du hast es eingangs gesagt, Gladiator 2 wäre natürlich ein Hammer, wenn der noch fertig wird dieses Jahr, 24 Jahre nachdem Russell Crowe Maximus war und jetzt natürlich sich andere durch die bestimmt gigantischen Schlachtarenen kämpfen müssen, die Ridley Scott da zum Metzeln hin inszeniert hat. Eine Fortsetzung mit Russell Crowe wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden, wenn man sich mal kurz an das
Ende... Ich wollte nicht sagen, aber schön, dass du selber merkst.
Ob man sich, also wer sich da mal kurz hin erinnern möchte an das Ende vom Original Gladiator. Aber ich finde, der Ersatz unter anderem Denzel Washington und der von uns beiden sehr verehrte Pedro Pascal, das ist jetzt nicht so ein schlechter Ersatz. Da interessiert mich jetzt schon, ob das einfach nochmal funktioniert, dieser Gladiator-Spirit. Das können wir gemeinsam rausfinden, wenn er, wie gesagt, bis Ende des Jahres fertig wird. Außerdem kommt ein dritter Paddington-Film, wenn auch zum ersten Mal nicht vom genialen Regisseur Paul King. Der hat hier dieses Mal nur das Drehbuch geschrieben. Vielleicht hatte der wegen Wonka einfach keine Zeit, beides zu machen. Einen neuen König der Löwen gibt's auch noch. Der heißt einfach nur Mufasa und zwar wieder so als Fotoreal-Animation, wie auch schon der letzte Lion King war. Plus, und den möchte ich nicht vergessen haben, Ryan Gosling als Colt Sievers in der Verfilmung der 80er-Jahre-Erfolgsserie The Fall Guy. Bei uns hieß die damals ein Colt für alle Fälle. Das könnte möglicherweise, je nachdem wie das wird, könnte das mein Barbie 2024 werden.
Oh,
mal gucken.
Das ist aber hochgegriffen.
Ja, ich denke, einfach erstmal, weißt du, hochgreifen, ne? Und dann hinterher tief stapeln.
Tief halt.
Das ist das hochgreifen, tief fallen. Das ist, glaube ich, eine gute Prämisse. Wollen wir damit dann vielleicht nochmal einen kurzen Schwenk rüber machen zu den Serien 2024?
Das kann ich gerne machen und das mache ich auch, das mache ich schnell. Wir haben ja eben über die Marvel-Müdigkeit gesprochen, über die Superhelden-Müdigkeit im Allgemeinen ich fange an mit einer Marvel-Serie, die nämlich nächste Woche schon bei uns rauskommt. Echo ist tatsächlich trotz all dieser Übersättigung eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Serie, weil es eine weibliche Hauptfigur ist, die indigen ist und gehörlos. Eine Serie, in der es viel um Identifikation und Vorbildfunktionen geht. weitergeht, werden wir nächste Woche auch oder übernächste Woche auch ein Gespräch mit der Regisseurin zu haben. Aber es ist natürlich eine Comic-Verfilmung in Serienform, ne? Läuft bei Disney Plus, machen wir uns nichts vor. Und wenn wir mal zu den großen Namen kamen, wir waren eben bei den Filmen waren wir sehr männerlastig, wie ich gerade festgestellt habe. Mhm. Deswegen würde ich das jetzt gerne mal über die Frauen drehen. Da hat auch gefühlt jede eine neue Serie am Start. Nicole Kidman zum Beispiel ist Ende Januar in Expats zu sehen, eine Amazon Prime-Serie über drei Expats in Hongkong, deren Wege sich nach einer Familientragödie kreuzen. Natalie Portman wiederum spielt in The Lady in the Lake. Das ist eine Literaturverfilmung, die in den 1960ern spielt. Portman ist da als obsessive Journalistin in Baltimore zu sehen. Das ist so ein klassischer Krimi-Stoff. Und Kate Winslet, die hat auch eine neue Serie, die britische HBO-Serie The Regime. Da wird sie zur Regentin eines fiktiv autokratischen Staates und gerät mit vielen europäischen Akteuren in Konflikt.
Welcome. Lovely to meet you, Madam Chancellor.
Good. Love this Kingfisher Blue. We'll try not to get blood on it.
Ja, neben Winslet in dieser politischen Thriller-Serie sind Matthias Schönartz, Andrea Riseborough und Hugh Grant zu sehen und Regie hat bei der Hälfte der Folgen Stephen Frears geführt. Und eine habe ich noch ohne große Namen, aber da bin ich hellhörig geworden, als die ersten Vergleiche zu einer absoluten Ausnahmeserie aufkamen, nämlich zur Ausnahmeserie Normal People, One Day. Das ist ein sehr erfolgreicher Roman von David Nichols aus dem Jahr 2011. Den habe ich auch damals verschlungen, in dem sich zwei Liebende immer wieder am gleichen Tag eines Jahres treffen, aber nie zueinander finden. Da gab es mal eine unglaublich, unfassbar katastrophale Verfilmung mit Anne Hathaway und Jim Sturgess. Aber als serieller Stoff taugt das, glaube ich, viel, viel mehr. Da freue ich mich wirklich drauf. Kommt am 8. Februar auf Netflix.
So, dann können wir uns also auf dieses One Day in Serienform vielleicht auch freuen. Auch da vielleicht noch kurz der Hinweis, bei den Serien gilt natürlich Ähnliches oder vielleicht sogar noch mal mehr als bei den Filmen, dass wir gespannt sind, wie sich das im Laufe des Jahres entwickeln wird. Also der Streik-Schluckauf, wenn wir den mal so nennen wollen, der zeigt sich natürlich auch in den Serienrealisationen, also wie viel dann bis Ende 2024 vom Serienboom der vergangenen Jahre noch übrig geblieben ist, das können wir dann vielleicht im nächsten Jahresrückblick mal zusammenfassen. Aber es gibt ja nun mal auch nicht nur neue Stoffe, in Klammern, wenn sie denn kommen, sondern es gibt ja auch die Serien, von denen wir schon Fan geworden sind und uns auf Nachschub freuen. Also welche 2., 3., 9., 11. und 18. Staffeln kommen denn jetzt dieses Jahr auf uns zu?
Es ist, glaube ich, die 5. und auch die finale Staffel von Stranger Things, die kommt. Bridgerton geht, wenn ich richtig gezählt habe, in die 3. Runde. Da bin ich gespannt, was Serienschöpferin Shonda Rhimes sich diesmal wieder für royale Absurditäten ausgedacht hat. Da ist es ja diese sehr soapige Serie ums britische Adelshaus im 18. Jahrhundert. Ich bin trotzdem großer Fan, so ein bisschen als Guilty Pleasure, denn das ist ja alles andere als historisch korrekt.
Es ist statt historisch korrekt, ist es manchmal eher hysterisch korrekt.
Das auch. Ja. Wobei das auch schon wieder böse ist, weil die Hauptfiguren ja in erster Linie weiblich sind. Und den Damen Hysterie zu unterstellen, ist natürlich, aber egal. Hysterisch sind einige wahrscheinlich auch bei Squid Game. Da gibt es die zweite Staffel, nicht Reality-mäßig, sondern die fiktive Fortsetzung. Und Achtung, Trommelwirbel, die 4. Staffel True Detective. Das hat ja mit der ersten Staffel mit Matthew McConaughey vor ein paar Jahren so ein bisschen das Hobby des Binge-Watchens mit in die Wege geleitet. Allerdings ist das jetzt die erste Staffel, die nicht mehr vom ursprünglichen Serienschöpfer Cary Fukunaga geschrieben wurde. Jodie Foster und Carly Rice müssen hier das Verschwinden von 6 Leuten in einem Forschungszentrum aufklären. Und um ein bisschen den Bogen zu deutschen 2. Staffeln zu schlagen, und Jella Hase nochmal zu erwähnen. Es gibt eine 2. Staffel Cleo, wieder mit Jella Hase und mit Dimitri Schad in den Hauptrollen. War ja diese DDR-Geheimagentenserie, die, glaube ich, sogar auch einen Grimme-Preis bekommen hat für ihre Existenz.
Naja, wenn du es dann aber schon anreißt, dann mach doch bitte den Bogen auch noch fertig mit den deutschen Serien. Ich sehe gerade ständig Postings von Kida Koda Ramadan, der von einem Dreh postet und natürlich schon wieder für sein eigenes Produkt die große Werbetrommel rührt.
Ja, da wäre ich auch ein bisschen stutzig, weil eigentlich wollte der sich ja ein Sabbatical nehmen, nachdem er ja festgestellt hat im vergangenen Jahr, dass er nicht immer zu allen nett war. Dieses Sabbatical hat er genutzt, um eine Serie zu machen, mit denen er immer eine Serie macht. Freddy Lau ist dabei, Steve Bercek ist dabei, Nicolette Krebitz und Ramadan selbst. Das Ganze heißt Testo, läuft Ende Januar, Anfang Februar in der ARD-Mediathek und ist ja etwas, was es bisher angeblich so noch nicht gegeben hat, nämlich eine Serie mit einem sehr experimentellen Ansatz.
Ich habe keinen Bock mehr auf Gefängnis. Bevor ich da noch mal reingehe, lasse ich mich abknallen. Oder ich töte. Alle.
Die Serie hat 7 Folgen, spielt komplett in der Bank, bei einem Banküberfall, 5 Gangster, 6 Geiseln und alle improvisieren. Und das soll so ein Live-Feeling haben, weil das in Echtzeit gedreht wurde. Ist eine ARD-Serie und genau da, auch in der ARD-Mediathek, gibt's auch in den nächsten Wochen schon eine Mystery-Serie, Oderbruch, mit Caroline Schuch in der Hauptrolle, der Schwester von Albrecht Schuch, ist eine Serie über einen Leichenfund in der Nähe der polnischen Grenze und verbindet das Crime-Genre mit einem jahrhundertealten Mythos. Ich fand's ganz lustig, in der Pressemitteilung bat man nicht zu spoilern und spoilerte dann selbst. Ich habe jetzt, weiß schon, wie es ausgeht, ohne es zu Ende geguckt zu haben. Vielen Dank dafür.
Ja, super.
An dieser Stelle, aber ich werde trotzdem noch weiter gucken.
Und damit habt ihr dann mal wirklich jetzt auch eine mehr als lange Liste vor euch für dieses vor uns allen liegende Jahr 2024. Viele Filme und Serien, die wir beide, liebe Anna, natürlich dann nochmal abarbeiten werden, wenn wir selbst mehr Überblick haben, wenn wir selbst mehr davon gesehen haben. Bis dahin, was sind deine guten Vorsätze für 2024? Vielleicht weniger Narben an all deinen zahlreichen Kindern?
Weniger Narben, weniger Notaufnahmenbesuche und mehr Reisen. Es kann also sein, dass ich mich, ich habe es eben schon ein bisschen anklingen lassen, im Jahr 2024 auch mal von anderswo melde in eine Stunde Film.
Ja, dafür habe ich jetzt also aktuell, warte, gucke kurz einmal nach, aber nein, ich habe dafür keinen Urlaubsantrag von dir vorliegen, also da reden wir dann nochmal drüber. Beschäftigen wir uns erstmal vielleicht mit einem kleinen Ausblick Richtung nächster Woche. Wir freuen uns auf 2 Gäste. Also das Jahr geht lustig und illuster weiter. Regisseur Chris Kraus und Hanna Herzsprung sind zu Gast. Die haben nämlich 15 Jahre nach dem Film 4 Minuten jetzt den Film 15 Jahre gemacht, also die Fortsetzung dieser Geschichte damals einer jungen Inhaftierten, die Hanna Herzsprung gespielt hatte, die im Knast damals noch unter Anleitung von Monika Bleibtreu quasi das Klavierspielen für sich entdeckt hat und jetzt sind 15 Jahre vergangen, sie kommt aus dem Gefängnis und wir sehen, wie es da weitergeht und das ist aber auch noch nicht alles für nächste Woche.
Nein, ich habe noch eine Filmempfehlung, nämlich Baby to Go, ein Film mit Emily Clark und Chiwetel Ejiofor über, das liegt ein bisschen nahe, Elternsein, beziehungsweise ein bisschen futuristisches, eine etwas futuristische Schwangerschaft. Man kann alles outsourcen in der nahen Zukunft, auch das Schwangersein. Da habe ich mit der Regisseurin Sophie Barthes gesprochen, ein sehr interessantes Gespräch über Eier.
So, das möchte ich gerne genauso stehen lassen.
Ja.
Cliffhanger und so weiter. Ihr lasst es euch bitte auch Anfang dieses neuen Jahres gut gehen. Passt auf euch auf, werdet nicht krank, bleibt gesund. Und bitte, wichtigster Vorsatz für 2024, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall irgendwas gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.